Bei den Teamvorstellungen geht es weiter mit zwei ganz großen Namen im deutschen Flag Football. Wir erzählen euch alles über die Lichtenberg Lions und die Mainz Legionaries. Viel Spaß!
Es geht weiter mit unseren Teamvorstellungen der DFL-Teams für die Saison 2026. Wir freuen uns riesig, hier mit euch alle Teams zu besprechen. Und natürlich haben wir auch ein paar News für euch. Es geht in großen Schritten auf die Saison zu, die dieses Jahr ja wieder sehr, sehr früh im März startet. Und deswegen machen wir natürlich weiter mit allen Teams. Aber zuerst einmal die News. Und da gibt's, wir haben es letzte Folge schon angekündigt, ein paar Turniere, die stattgefunden haben. Und heute wollen wir auf den Snowball in Ilmenau schauen. Ein traditionsreiches Turnier. Und hier würde ich sagen, schauen wir mal an, was passiert ist, Olli.
Ja, danke schön. Auch von mir, hallo an euch alle. Ja, der Snowball hat stattgefunden, war, glaube ich, wieder ein ziemlich cooles Happening-Event. Wir haben im Vorfeld drüber gesprochen. Es gibt, glaube ich, kaum ein Turnier, was so sehr diesen Fun-Faktor auch verkörpert wie der Snowball. Ganz, ganz viele Teams melden sich da an, einfach um Spaß zu haben. Das hat man am Wochenende auch gesehen. Ich konnte ein bisschen was schauen. Natürlich wieder super aufgenommen vom Stream. Das kann man sich einfach super angucken. Bei den Kommentatoren weiß ich immer nicht so ganz. Das ist, glaube ich, ein ganz schönes Auf und Ab. Ein paar haben da sehr viel Spaß und da finde ich es manchmal ein bisschen schwierig zuzuhören, weil es dann zu sehr eine Spaßshow wird. Einige machen das richtig gut, aber das Turnier, über das wollen wir sprechen. Es waren 15 Teams vor Ort. Tatsächlich ein paar Teams, die man jetzt auch aus DFFL-Kreisen kennt. Wir hatten im Vorfeld kurz drüber gesprochen. Die Darmstadt Diamonds waren da aus der DFFL 2. Dann natürlich die Augsburg Lions waren vor Ort. Die Franken Flag Friends, die so eine kleine Abordnung der Nürnberg Renegades waren. Und ansonsten natürlich einige Teams, die es einfach seit Jahren gibt, beziehungsweise die Fun-Teams, die seit Jahren beim Snowball auch vor Ort sind. Kurz zum Ablauf. Es sind zwei Tage natürlich, Gruppenphase am Samstag und Sonntag dann die Endrunde. Ja, ich habe tatsächlich, ist euch, glaube ich, am Wochenende auch geschrieben, als das Turnier stattgefunden hat. Ich finde es einfach, es gibt kaum ein Turnier, was so sehr diese Entwicklung zeigt und diesen breiten Sportaspekt, den Flag Football hat, im Vergleich aber auch mittlerweile zur DFFL. Das ist wirklich spannend. Es ist so cool zu sehen, wie viele Teams da gibt, die da vor Ort sind, die neu im Sport sind. Also das überhaupt nicht wertend gemeint. Ich es total spannend finde, wenn da Leute sitzen, die über Teams sprechen, sagen, hey, hier, ich glaube, die Augsburg Lions spielen in der ersten Liga. Und wo man denkt, ja, das ist tatsächlich richtig. Und das finde ich so spannend. Das hat sich so verändert. Nichtsdestotrotz haben sich aber Teams durchgesetzt, die wir, glaube ich, auch alle vorne gesehen haben. Um da kurz drauf zu schauen, bevor ich euch frage, was ihr mitbekommen habt, bevor wir auf die Endrunde schauen. Und zwar, Gruppe A war ja im Vorfeld so ein bisschen die Todesgruppe. Und ja, da haben sich auch zwei Teams durchgesetzt, die wir gesehen haben da vorne. Darmstadt Diamonds vor den Dave Dogs. Die Darmstadt Diamonds haben einen super Samstag erwischt, haben ja im ersten Spiel die Dave Dogs schon knapp geschlagen. Odense, die ja ein sehr etabliertes dänisches Team sind, auch immer sehr stark sind, geschlagen. Ja, die damit etwas, glaube ich, hinter den Erwartungen geblieben sind. Erfurt, Magdeburg, bisschen wie erwartet, kaum mithalten können mit den bekannten Teams. Gruppe B, für mich die offenste Gruppe gewesen, die große Überraschung für mich auch, dass das Team aus Halle, die Halunken Towers, hier ungeschlagen in die Endrunde gekommen sind. Sicherlich ein bisschen profitiert, dass die wirklich großen Teams in den anderen Gruppen waren, aber sich trotzdem sehr stark verkauft. Mal gucken, ob man die in Zukunft vielleicht auch dann in anderen Ligen wiedersehen kann, vor den Ilm Roosters, also den Gastgebern, die es auch in die Endrunde geschafft haben. Und in Gruppe C, die Neu-Ulm Spartans, auch etwas überraschend, schlagen die Augsburg Lions, die als Zweite weiterkommen. Das mal die Teams, die sich durchgesetzt haben. Aber jetzt, bevor wir zur Endrunde kommen, was habt ihr denn mitbekommen vom Snowball?
Ich muss ehrlich sagen, ich habe live nicht so viel mitbekommen. Du hast uns immer so ein bisschen Updates gegeben, was ich sehr cool fand. Und ich habe im Nachhinein ein bisschen was auf Instagram und generell auf den sozialen Medien gesehen. Auch bei den Ilm Roosters selber oder auch bei den Augsburg Lions zum Beispiel, in welcher Mannschaft die Augsburg Lions da waren, die für mich das dann wieder ein bisschen einordnen, dass die Augsburg Lions hier nicht ganz das dominierende Team waren, wie man es vielleicht auf dem Papier hätte erwarten können, weil die Augsburg Lions mit einer einfach sehr schön gemischten Truppe aus ein, zwei Erstligaspielern, aber auch aus dem Frauenteam dabei waren. Die waren hier sehr vielfältig unterwegs, haben alle eingepackt, die Lust drauf hatten, glaube ich, und hatten dort, glaube ich, ein sehr spaßiges Wochenende.
Ja, ich habe tatsächlich hauptsächlich über Instagram mitbekommen. Die Teams haben auch zwischendurch immer was gepostet, vor allem die Augsburg Lions, die Neuem Spartans und die Nürnberg Renegades, da habe ich ein bisschen was mitbekommen. Aber ich glaube, ehrlich gesagt, ihr habt mehr mitbekommen als ich.
Ja, also tatsächlich sagst du, die Augsburg Lions rundum Spaß gehabt. Ich glaube ja, es gab einen Punkt, der mir sehr leid getan hat. An der Stelle auch gute Besserung an die Spielerin der Augsburg Lions. Das sah nicht gut aus mit dem Knie. Ich hoffe, dass es nicht ganz so schlimm war und man sie vielleicht dieses Jahr wieder sieht. Aber also an der Stelle gute Besserung. Genau, schauen wir aber auch noch auf die Hauptrunde bzw. Endrunde, um kurz dann euch mitzuteilen, wie es dann ausgegangen ist. Tatsächlich hat sich nämlich am Sonntag so ein bisschen das Überraschende, was am Samstag noch war, umgedreht und sich am Ende eigentlich genau die Teams durchgesetzt, die wir erwartet haben. Im Viertelfinale konnten die Dave Dogs die Ilm Roosters schlagen, die Augsburg Lions die Neu-Ulm Spartans. Somit waren dann quasi in den Halbfinals eigentlich fast bis auf die Halunken Towers eben alles die Teams, die zumindest für mich eigentlich auch die klaren Favoriten aufs Turnier waren. Und am Ende kommt es zum Finale, was es, glaube ich, die letzten Jahre immer gab. Ich weiß gar nicht, ob es da so große Abwechslung gab. Die Dave Dogs schlagen die Darmstadt Diamonds und treffen dann auf die Augsburg Lions, die wiederum die Halunken Towers schlagen, sehr deutlich. Und am Ende stellt sich das Team der Dave Dogs mit einem großen Mix aus erfahrenen ehemaligen Nationalspielern, ehemaligen Tacklern, Flag-Football-Spielern aus allen möglichen Bereichen als das stärkste Team heraus und gewinnt auch hier das Finale, was tatsächlich nicht so spannend war mit 26-7 und freut sich über einen weiteren Titel beim Snowball. Und ich glaube, es war wie gesagt eine rundum gute Veranstaltung. Und wenn ihr ein paar Spiele sehen wollt, dann könnt ihr das auf jeden Fall über den Livestream der FEM machen. Das einfach mal über den Turnify-Link oder so selber kann man das auf jeden Fall noch nachschauen. Die haben das meistens im Archiv.
Genau. So ist es. So viel würde ich sagen zum Snowball, wenn es nicht so weiter gibt, zu dem deutschen Snowball. Ich weiß gar nicht ganz genau, wann der andere Snowball stattfindet, über den wir geredet haben. Aber Fakt ist auf jeden Fall, er hat noch nicht stattgefunden. Und falls er stattgefunden haben sollte, dann werdet es, oder wenn er stattgefunden hat, dann werdet ihr es in den nächsten Folgen erfahren. Dann wird es auch hierzu ein kleines Recap geben.
Ich glaube, der ist jetzt am Wochenende, wenn ich es nicht ganz falsch im Kopf habe.
Ah, okay, das heißt, wir nehmen diese Folge am Freitag auf. Ihr hört die Folge erst am Montag. Was bedeutet, in der nächsten Woche kriegt ihr dann ein kleines Recap zu diesem Snowball.
Will mal ganz kurz, 25. 26. Januar, ja.
Okay, dann.
Ich hoffe, ich bin nicht im falschen Jahr. Es kann natürlich sein, dass ich im falschen Jahr bin. Aber
nee, ich glaube, das kann schon sein.
31. Januar. Nee, hier steht 31. Januar. Dann ist es vielleicht in 2 Wochen.
Ah, okay.
Dann ist es in 2 Wochen. Okay, ja.
Sehr gut. So viel aber zum Snowball dieses Jahr. Und ich würde sagen, wir gehen zu unserem Hauptthema der heutigen Folge über.
Ich noch, über die wir reden wollten. Und wir haben ja auch schon über die internationalen Turniere geredet, die dieses Jahr stattfinden werden. Und eine coole Nachricht, da Olli, du hast vorhin uns mit uns besprochen. Das italienische Nationalteam wird am Adria Bowl teilnehmen als Team Blue. Und ich glaube, eine super Verstärkung auch für die Qualität des Turniers. Und Lasse, ja, wäre mega cool, wenn wir auch gegen sie spielen würden.
Ja, ich würde mich sehr freuen. Ich weiß nicht, ob noch Anmeldungen offen sind. Das heißt, Teams, ihr habt es gehört, wenn ihr Lust habt, Flag Football gegen die Europameister zu spielen, dann meldet euch noch zum Adria Bowl an. Ich würde sagen, jetzt schauen wir zum aktuellen Thema. Und zwar, wir gehen rüber. Wer sind eigentlich die Lichtenberg Lions?
Wir wollen jetzt über die Lichtenberg Lions reden und wir machen weiter mit den erfolgreichsten Teams der letzten 5 Jahre in Deutschland in der DFFL. Wir haben ja schon über die Kelkheim Lizards, die World of Wanderers, die Munich Spatzen und die Augsburg Lions geredet. Und weiter geht's mit den Lichtenberg Lions, dem zweiten Löwenteam in Deutschland und auch einem, muss man einfach so sagen, einem der erfolgreichsten Teams in Deutschland der letzten Jahre. Aber bevor wir auf die Erfolge zu sprechen kommen, erstmal, wer sind die Lions und wie haben sie gestartet? Wie haben sie sich gegründet? Die Lichtenberg Lions sind im Vergleich zu den Teams, über die wir bisher gesprochen haben, noch ein relativ junges Team. Und zwar haben sie, sagen sie selber von sich, dass die offizielle Gründung im September 2020 war. Auch davor gab es schon Leute, die zusammen Football und Flag Football gespielt haben, aber offiziell die Gründung im September 2020. Und das Ganze ist entstanden aus einem Netzwerk von Freunden und Bekannten, initiiert durch Thomas Sebold. Und initial haben sie sich dann eben als Abteilung einem Berliner Verein angeschlossen und mit ungefähr 12 Personen gestartet. Also ich glaube, eine sehr ähnliche Story wie viele andere Vereine in Deutschland auch.
Darf ich
Olli?
ganz kurz dazu was sagen,
Ja,
wo ich das
natürlich.
nämlich gerade jetzt von dir höre? Ich kann mich daran erinnern, in der Zeit habe ich bei der Liga mitgearbeitet in der Organisation und war unter anderem auch für den Osten mit zuständig. Und ich kann mich daran erinnern an ein, zwei Telefonate mit dem Thomas damals, der mich nämlich dann ein bisschen ausgefragt hatte, was denn so nötig wäre. Und wir haben damals ja wirklich händeringend nach Teams im Osten gesucht. Das ist ja immer so ein bisschen die strukturschwache Region gewesen, was sich jetzt ändert. Und er hat immer gesagt, ja, wir sind dran, es dauert noch ein bisschen. Und man muss sagen, ich glaube, es war gut, dass sie das so aufgebaut haben, weil es ja jetzt wirklich was Tolles draus geworden. Hätte ich damals nicht gedacht, aber da war er schon sehr, sehr hinterher. Und ich kann mich an ein Telefonat erinnern, da saß ich im ICE und es war wirklich, ich glaube, fast eine Stunde und war sehr nett. Ist mir nur gerade eingefallen, es war, glaube ich, ungefähr in der Zeit.
Ja, aber ich meine, genau so startet dann auch so ein Team. Eine Person, ein paar Personen müssen einfach die Initiative ergreifen, das dann auch offiziell zu machen und in die Ligastruktur einzusteigen. Und das haben die Lichtenberg Lions dann eben 2020 gemacht. Und dann auch direkt in ihrer ersten Saison, 2021, war ja auch die Qualifikationssaison für dann die neue erste Liga, als es dann eben auch eine zweite Liga gab, haben sie sich auch direkt qualifiziert und waren von Beginn an in der nationalen DFL dabei 2021. Wichtig zu sagen ist hier, dass der Verein auch kontinuierlich gewachsen ist. Denn, und das finde ich auch sehr toll bei den Lichtenberg Lions, die haben sehr früh, deutlich früher als viele andere Vereine, ihren Fokus auf Jugendarbeit gelegt. Und mittlerweile sind sie ungefähr 100 Mitglieder und davon die Hälfte sind Jugendspieler und Spielerinnen, haben mehrere Jugendteams und unterstützen, also werden im Coaching da auch von aktiven Spieler und Spielerinnen im Seniorenbereich unterstützt. Aber eben dieses Fundament der Jugendarbeit direkt zu Beginn zu starten, das habe ich bisher noch nicht so häufig in Deutschland bei Vereinen gehört.
Da kann ich auch eine kleine Anekdote noch zu erzählen. Das war, ich glaube, ich weiß nicht, ob es 2022 oder 2023 war. Ich glaube, 2022 war unser Saisonauftakt mit den Spatzen in Lichtenberg. Wir sind hochgefahren, hatten ein cooles Wochenende in Berlin und haben da bei diesem Turnier eben gespielt. Und da war es tatsächlich so, dass auch ganz viele von diesen Jugendspielern damals schon rumgerannt sind mit Jugendtrikots. Und es war total cool zu sehen, wie die aber von vornherein auch dann auf ihre Mannschaft geblickt haben. Das waren ihre Vorbilder. Das war wirklich etwas, wo du sagst, das wirkt ein bisschen so wie bei diesen Fußballteams, was man so kennt oder keine Ahnung was. Die haben wirklich auf ihr Team, wie auf die anderen Teams, die da waren, nach oben geschaut. Und das ist jetzt auch schon wieder 3, 4 Jahre her. Ich bin mir sicher, nächstes oder übernächstes Jahr sehen wir die ersten Spieler im ersten Team davon. Und da hast du nämlich schon gesehen, wie viel Wert die drauf legen und wie da die Verbindung auch zur Jugend schon war.
Absolut. Und ich finde, das merkt man eben auch in der Teamphilosophie der Lichtenberg Lions. Und ich finde, das ist auch ein super Blueprint für eine Vereinsentwicklung im Flag Football in Deutschland. Wir sehen es ja auch jetzt in, ich glaube, einem Jahr wird es Pflicht für Teams der ersten Liga, eine Jugendarbeit zu haben. Und die Lichtenberg Lions haben da einfach direkt von Anfang an gestartet. Also wirklich vorbildlich. Genau. Wenn wir weitergehen in der Historie, 2022 dann auch der erste Erfolg, nämlich die Teilnahme am Final Eight in Odelzhausen. Und hier noch keine krasse Platzierung erreicht, aber erstmal in der zweiten aktiven Saison direkt die Qualifikation, schon mal ein super Erfolg. Und von da an ging es dann auch einfach kontinuierlich bergauf. 2023 in Mülheim hatten sie ja eine schwere Vorrundengruppe erwischt, aber konnten dann eben am Ende, ja, ich glaube, Sechster werden. 2023.
Also ich kann mich daran erinnern, die Entwicklung war wirklich krass. Also 2022 in Odelzhausen ist mir nur ein Spiel in Erinnerung, wo sie gegen die Waldhof Wanderers gespielt haben und sie hatten zwar defensiv kaum Chancen mitzuhalten, weil sie das nicht gewohnt waren, gegen so ein Team zu spielen, aber offensiv haben sie richtig gut ausgesehen und haben tatsächlich, glaube ich, Waldhof den einen oder anderen eingeschenkt, wo sie wirklich schon Potenzial gezeigt haben. Und 2023 haben wir gegen sie gespielt in der Vorrunde und haben zwar am Ende gewonnen, aber ich glaube mit einem Punkt oder zwei, was ein ultra spannendes Spiel war und wo sie wirklich kämpferisch brutal stark waren, taktisch gut eingestellt waren. Es war richtig eklig, gegen sie zu spielen. Und sie haben tatsächlich ein bisschen unter ihrer Gruppe gelitten, sonst wäre es damals, glaube ich, schon, hätte es schon weitergehen können.
Ja, absolut. Und ich glaube, das war dann auch so das Zeichen, okay, da kommt noch mehr. Denn wir erinnern uns alle, 2024 beim Finalspieltag in Berlin, da haben sie es dann tatsächlich, also einmal ins Halbfinale geschafft und dort den Spatzen auch einen wirklich harten Kampf geliefert. Und im Spiel um Platz 3 dann die Augsburg Lions, ihre Namensvetter, geschlagen und sich den dritten Platz gesichert. Also eine wirklich, wirklich krasse Leistung. Und mit dem Erfolg, würde ich sagen, haben sich Lichtenberg Lions eindeutig in der Spitze in Deutschland zementiert. Und wie du es gesagt hast, einfach, sie haben ein sehr, sehr starkes offensives Spiel. Gerade mit Namen wie Marius Roggenbrock, der wirklich ein Ausnahmetalent auf Wide Receiver ist. Mit Ante Sosu auf Center, der ja auch für die kroatische Nationalmannschaft spielt. Mit ihrem Quarterback Ryan, der, glaube ich, ursprünglich aus den USA kommt, aber auch schon länger in Berlin lebt. Einfach super erfahren ist und einfach, das ist so für mich der Quarterback, der strahlt so eine Ruhe auf dem
Ja, das
Platz
wollte ich
aus.
auch gerade sagen. Das stimmt
Den
wirklich,
kannst du
ja.
nicht wirklich in Bedrängnis bringen. Und das ist natürlich ein super Fundament für die Offense und in der Defense auch nicht zu vernachlässigen mit Nestor, Spitzname Nasty, ihrem Mexikaner, der manchmal ein bisschen arg temperamentvoll ist, aber das natürlich auch mit super Leistung auf dem Feld zeigt. Und muss man auch sagen, Marc-André Hunkeler, der die letzten Jahre eine große Stütze der Lichtenberg Lions war, hauptsächlich in der Defense, aber auch in der Offense ist er natürlich super stark, der jetzt leider wieder zurück in die Schweiz gezogen ist, aber dort einfach eine internationale Klasse auch dann zu den Lichtenberg Lions gebracht
Ja,
hat.
ich finde es super spannend bei Lichtenberg Lions, weil erst jetzt, als ich mir die Zusammenfassung von deinem Interview durchgelesen habe, ist mir erst so aufgefallen, dass die Lichtenberg Lions noch gar nicht so lange gibt. Für mich, seitdem ich Flag Football spiele und auch ein bisschen rückfolgend konsumiere und geschaut, so was passiert ist in Deutschland im Flag Football, für mich war es einfach immer klar, ja, die Lichtenberg Lions sind einfach gut und sind oben mit dabei, dass die erst dann so jung doch sind im Vergleich zu anderen Teams und so, finde ich wirklich sehr beachtlich. Und auch das mit der Jugendarbeit zum Beispiel ist auch was ich überhaupt nicht in der Hinsicht wusste. Und ich finde, es zahlt sich jetzt auch aus, wenn man, aber da werden wir gleich sicher noch ein bisschen drüber quatschen. Der Verein ja, wächst auch weiter und ist auch gerade führend mit dabei, auch wenn es um den Aufbau eines DFLF-Teams, also eines Frauenteams geht.
Da würde ich aber tatsächlich auch sagen, da zahlt sich eben das aus, was ich vorhin meinte, mit, sie haben sich Zeit gelassen. Wir haben es bei den Augsburg Lions, da war es ja auch nur eine ganz, ganz kurze Zeit. Bei anderen Teams, über die wir noch sprechen werden, wird es vielleicht nochmal eher ein Thema sein. Es gab die Lichtenberg Lions in der schlechten Form auch gar nicht, weil sie haben sich aufgebaut, sie haben eine Struktur auf Fanbasis etabliert und sich tatsächlich erst für die DFFL committed und entschieden, als sie wussten, wir können da competen. Und dann haben sie sich relativ schnell hochgearbeitet, aber sie waren niemals also nicht konkurrenzfähig. Dass das, was sie jetzt erreicht haben und wo sie jetzt stehen, ein bisschen Zeit braucht, ist klar. Aber sie waren von vornherein quasi ein DFFL-Team und das haben sie auch von der ersten Saison an gezeigt, weil sie sich die entsprechende Zeit gelassen haben und sich das eben auch leisten konnten und wollten. Also das war auf jeden Fall ein Weg, der, glaube ich, für sie zumindest der richtige war und sie jetzt schlussendlich dahin geführt hat, wo sie im Moment stehen und ich denke auch noch ein Stück weiter.
Ja, ich meine, wir können auch noch auf die ganz nahe Vergangenheit schauen, und zwar das letzte Jahr. Da war zwei eher wegweisende Turniere, und zwar einmal das Final Eight bei den Finals in Dresden, wo sie sehr, sehr, sehr unglücklich nicht ins Halbfinale gekommen sind. Ich habe das erste Spiel von ihnen gegen Mainz als Schiedsrichter begleitet, und da haben sie, glaube ich, mit einem oder zwei Punkten Abstand am Ende gewonnen, was wirklich eine krasse Leistung war. Mainz auch eines der Top-Teams. Wir werden auch später noch über sie sprechen. Dann haben sie aber unglücklicherweise gegen die Augsburg Lions verloren und durch einen Dreiervergleich mit der schlechteren Punktedifferenz sind sie dann eben nicht ins Halbfinale gekommen, konnten sich dann den fünften Platz sichern. Ja, das war ein kleines Trostpflaster, aber da war so viel mehr drin. Ich erinnere mich auch an unsere Predictions zum Final Eight letztes Jahr. Ich glaube, ich hatte die Lichtenberg Lions sogar ins Finale predicted. Und von dem Kader, von der Klasse, die sie hatten, war das auch möglich. Und deswegen einfach sehr unglücklich, dass sie das nicht geschafft haben.
Und tatsächlich, weil du sagst, zwei Turniere, das andere wird wahrscheinlich dann gleich noch kommen. Trotzdem würde ich zurückblicken, was fast noch hervorstechender ist auf letztes Jahr gesehen, ist deren Regular Season. Weil sie in dieser Regular Season, wir haben es in der Preview auf dem Finaltag auch gesagt, sie haben eigentlich dann letztes Jahr alle Top-Teams der DFFL geschlagen. Sie haben Waldorf geschlagen, sie haben München geschlagen, sie haben am Finaltag Augsburg geschlagen. Und ich weiß nicht, ob sie auch Kelkheim geschlagen haben, da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher.
Am
Aber das haben sie,
Finaltag haben
glaube ich, auch
sie
schon geschafft.
Mainz geschlagen, Augsburg gegen die haben sie eben verloren und sind deswegen
Genau,
dann
also
nicht ins Halbfinale
auf jeden
gekommen.
Fall haben sie über die Saison gesehen alle Top-Teams in Deutschland geschlagen und damit bewiesen, wo sie hin können, wenn alles passt.
Absolut.
Ja, und das letzte Turnier, was du, glaube ich, meinst, ist der Champions Bowl, den sie dieses Jahr erst oder letztes Jahr erstmalig gespielt haben, was auch, glaube ich, ein Team, was 4, 5 Jahre alt ist, noch nicht so oft geschafft hat. Wirklich cool und ich muss sagen, sie haben sich gut verkauft. Also,
Sie hatten natürlich einen sehr, sehr unglücklichen ersten Tag,
ja.
wo sie mit einer schweren Gruppe alles verloren haben. Aber dann am zweiten und dritten Tag haben sie die meisten Spiele gewonnen. Und am Ende stand da ein sehr, sehr respektabler 10. Platz zu Buche
Absolut,
und Top
ja.
10 in Europa bei ihrem ersten Auftritt auf dieser internationalen Champions Bowl Bühne. Wirklich Hut ab.
Ja, hätte ich nämlich genauso auch gesagt, dass du gemerkt hast, das erste Tag war etwas unglücklich, da hat aber auch diese internationale Erfahrung gefehlt. Das haben sie ziemlich schnell gelernt, dann viel gewonnen. Und wie wir es auch immer sagen, es kann ihnen nur was genutzt haben, auf diesem Niveau zu spielen, weil es einfach nochmal was anderes ist. Und ich hoffe und würde mir wünschen, wir würden die Lichtenberg Lions auch auf mehr internationalen Turnieren sehen, auch außerhalb von einem Champions Bowl. Einfach, dass da die Entwicklung auch auf der Ebene weitergehen kann. Und wir immer mehr auch Teams haben in Deutschland, die international einfach auch Deutschland stark vertreten können.
Definitiv. Ist, glaube ich, auch bei den Lichtenberg Lions auch wieder ein bisschen auch immer eine Frage mit der Finanzierung. Wir haben ein bisschen nach der Finanzierung gefragt. Auch hier, die sind auch viel auf der Suche nach Sponsoren, haben derzeit noch nicht so viele. Das heißt, alles tragen hier die Spielenden selbst, was Fahrtkosten und Übernachtungskosten und sowas angeht. Ist ja bei vielen Teams so, aber deswegen glaube ich, wenn da in Zukunft Flag Football immer weiter die Aufmerksamkeit bekommt und die Teams dann irgendwie ein bisschen finanzielle Unterstützung bekommen. Oft reicht da ja auch so ein kleiner Ansporn dazu, ein bisschen finanzielle Unterstützung zu bekommen. Und dann glaube ich, wird es auch in Zukunft immer mehr so sein, dass Teams auch auf internationalen Turnieren noch mehr vertreten sein können.
Genau, dann schauen wir auch mal auf das nächste Jahr. Ich habe mit Ihrem Coach gesprochen und über die Ziele auch für das nächste Jahr gesprochen. Und er meinte, jetzt in der Offseason gab es zwei ja, sehr ausschlaggebende und relevante Termine. Und zwar einmal war das ein Tryout, was Sie gemacht haben mit dem klaren Fokus Tryout für Spieler, die in der DFL 1 angreifen wollen, die mit dem ersten Team um die Plätze, vorderen Plätze beim Final Eight spielen wollen. Und da meint er, haben sich auch drei wirklich potenzielle Spieler hervorgetan, die jetzt auch mit der ersten Mannschaft trainieren und den Kader dort verstärken werden. Wir haben schon darüber gesprochen, Marc-Andrea Hunkeler leider eben nicht mehr dabei. Ansonsten hat sich am Kader nicht so viel getan. Drei neue Spieler eben dazugekommen und ich bin sehr gespannt, wie die den Kader auch verstärken können und werden. Und das zweite war dann ein internes Team-Meeting, wo im Prinzip diskutiert wurde, wie denn eigentlich die ja, Philosophie und die Ambition für das nächste Jahr aussehen sollen. Und da war ganz klar, das Team hat sich als Ziel gesetzt, ins Halbfinale zu kommen beim Final Eight. Alles andere ist ein Bonus. Und ich glaube, da ist auch noch mehr drin. Aber ich glaube, das ist ein sehr realistisches Ziel. Natürlich muss da auch viel zusammengehen. Da muss man erstmal die Qualifikation fürs Final Eight schaffen und dann natürlich auch in der Gruppenphase überstehen. Aber ja, aber das ist genau richtig für die Lichtenberg Lions, denn das ist realistisch, das ist nicht einfach, aber es ist machbar und es setzt den Grundstein für, wir wollen dahin und dann können wir auch noch mehr schaffen.
Absolut. Und ich glaube, das sind wirklich realistische Ziele. Was ich in dem Interview gelesen habe, an der Stelle eben nochmal auf das zurückkommen, was ich vorhin gesagt habe, es wohl gesagt wurde, sie würden sich wünschen, eine Teilnahme an einem internationalen Top-Turnier, was aber einen vierten Platz mindestens erfordert, wenn nicht sogar höher. Bezüglich Champions Bowl stimmt das. An der Stelle würde ich aber, wie gesagt, nochmal den Lichtenberg Lions Mut machen. Für dieses Jahr wird es wahrscheinlich langsam eng. Ein Adria Bowl mit den Teams, die da sind. Ein Kopenhagen Bowl. Ein, ich weiß nicht, wie der Capital Bowl dieses Jahr besetzt ist in Berlin, in Paris. Das sind Turniere, die sind zwar nicht ganz auf dem Champions Bowl-Niveau, aber sehr, sehr nah dran. Also das heißt, wenn man es nicht schafft, sich für den Champions Bowl zu qualifizieren, gibt es die Möglichkeit, auf diesem Niveau trotzdem zu spielen. Die Turniere sind ähnlich gut organisiert, machen sehr viel Spaß, sind eine hohe Competition. Also gerne, wenn ihr das hört. Zusätzlich zum Champions Bowl, wir würden euch gerne da wieder sehen. Natürlich nur, wenn wir auch dabei sind, aber das ist ein anderer Punkt. Aber wenn das nicht klappt, gerne auch einfach mal umschauen, was es noch für Turniere gibt. Gibt es einige.
Dann schauen wir noch ein bisschen auf die generelle Vereinsstruktur. Und zwar sind sie eben, wir haben über die Jugendarbeit gesprochen, auch wirklich stark dabei, die Jugendspieler, gerade 15-, 16-, 17-Jährige, über das zweite Team zu integrieren und ihnen die Möglichkeit zu geben, eben auch mit den Seniors mitzutrainieren und zu spielen, um dort eben das Fundament zu legen, auch in ein paar Jahren in der DFL 1 anzugreifen. Und ich glaube, das ist eben ein Ansatz, der wirklich super funktioniert. Wir sehen das auch bei uns gut. Wenn die Spieler eben früh auch die Möglichkeit haben, sich mit Erwachsenen zu messen, dann wachsen sie daran auch. Und so bildet man dann eben die Spieler aus, um den Kader einfach immer top besetzt zu halten.
Ja, super spannend. Sie haben auch noch ein zweites Team, das man vielleicht noch ganz kurz erwähnen kann. Es spielt in der Oberliga. Ist auch zum ersten Mal, dass ich davon höre, dass es irgendwo eine Oberliga gibt. Ist wahrscheinlich dann die dritte Liga, oder?
Genau, ich glaube, das ist jetzt die dritte Liga im Osten, wo sehr viele Berliner Teams vertreten sind und dort die Lichtenberg Lions eben auch ansässig. Von den Ambitionen dort, ich glaube, das ist vor allem ein Aufbauteam für sie und ich glaube, das ist gerade in der Vereinsphilosophie eben auch sehr wichtig.
Ja, man muss natürlich auch sagen, wenn
Genau.
man mal auf den Großraum Berlin schaut, dann ist ja zwar ganz oben in der Spitze, vielleicht nicht ganz so, aber es gibt da schon viel Football und auch viel Flag Football. Das heißt, die Augsburg Lions wollte ich schon fast sagen, die Lichtenberg Lions konkurrieren da schon auch mit, ich weiß, dass die Berlin Adler ein bisschen Flag spielen. Dann, wir haben letztes Jahr in der zweiten Liga gehabt, die Berlin Thunder Lightnings. Dann gibt es jetzt auch noch Victoria Mitte, die nächstes Jahr zweite Liga spielen werden. Also sie haben in der Region schon ein bisschen auch Konkurrenz, sage ich mal. In Berlin kann man überall fast hinfahren. Da können sich die Spieler eigentlich aussuchen, grob, wo sie spielen. Da machen sie mit ihrer Jugendarbeit natürlich gut, dass die Spieler zu sich festigen. Und natürlich haben sie dann auch den Unique Selling Point, dass sie eben erste Liga spielen und dort auch regelmäßig das Final Eight erreichen, was für viele Spieler, die auf ganz hohem Niveau und sehr kompetitiv spielen wollen, glaube ich, auch ein riesen, riesen Vorteil ist.
Aber es ist endlich das, was wir uns, glaube ich, alle seit Jahren gefragt haben: Warum ist es so schwer, in Berlin ein kompetitives Flag-Football-Team aufzustellen? Ja, es gab die Lichtenberg Lions die letzten 5 Jahre davor, gab es eigentlich nie was wirklich Organisiertes. Das ist so eine Riesenstadt, die doch auch mit Football verbunden ist. Es gab doch auch früher NFL Europe, ELF, GFL, gibt es ja genug Teams, mehrere sogar. Und die haben es irgendwie nie hingekriegt, großen Team zu etablieren, was konstant oben in der Spitze mitspielt. Und es freut mich mit den Lichtenberg Lions, aber jetzt eben auch mit den Teams, die du das sagst, dass eben unsere deutsche Hauptstadt es jetzt auch schafft, ein paar Teams mal auf die Beine zu stellen, um da oben ein bisschen die Flag-Football-Struktur zu stärken.
Absolut. Und ich glaube, abschließend kann man auch sagen, zu Berlin, aber auch zu den Lichtenberg Lions, sie verkörpern das Berlinerische auch wirklich sehr. Man sieht sie am Spielfeldrand. Ihr Coach hatte mir im Interview gesagt, teilweise sind so viele Leute am Spielfeldrand, er kommt da selber gar nicht durch. Gerade auch QB Ryan mit seinen 5 Kindern, die auch immer am Spielfeldrand stehen. Lasse, wir haben es am Champions Bowl gesehen, bei, ich glaube, ihrem letzten oder vorletzten Spiel waren, ja, 20, 30 Fans auf den Tribünen, die aber geklungen haben wie 100
Ja,
von der
definitiv. Das stimmt. Die
Lautstärke.
sind immer sehr lautstark, die Lichtenberger. Ja.
Und deswegen kann ich abschließend nur sagen, ja, auch an die Lichtenberg Lions selbst, behaltet euch den Spirit, behaltet euch die Kompetitivität und auch ein bisschen die Berliner Schnauze. Und dann bin ich sehr, sehr zuversichtlich, dass ihr da in den nächsten Jahren auch noch weiter oben angreifen werdet.
Absolut. Da kann ich dir nur recht geben. Ja.
Dann würde ich
Dann.
sagen, kommen wir aus dem Osten, gehen wir einmal quer durch Deutschland, wenn man so will, wenn auch nicht Nord-Süd, aber zumindest vom Osten in den Westen Deutschlands und gehen zu einem weiteren Top-Team in Deutschland der vergangenen Jahre, und zwar der Mainz Legionaries.
Genau, und Bei den Mainz Legendaries kommen wir jetzt quasi von einem Team wie den Lichtenberg Lions, die es jetzt vielleicht so seit 5 Jahren organisiert gibt, zu einem weiteren Flag Football Team, was, glaube ich, die deutsche Flag Football Landschaft schon extrem lange prägt. Sie gehören sicherlich zu denen, die zumindest in irgendeiner Form organisiert zu den Ältesten gehören. Also wenn man sich ihre Homepage anschaut und schaut, wie da sie die Geschichte darstellen, gibt es die seit ungefähr Anfang der 2000er Jahre. Sie sind wie viele Flag Football Teams in Deutschland, also wir haben es bei den Augsburg Lions gehabt, bei den Munich Spatzen gehabt, gibt es auch noch andere Teams hochschulgeprägt. Also sie sind als Hochschulteam gegründet worden und entwickelt worden und haben sich dann einfach über die letzten Jahre als Hochschulteam irgendwann eben zu dem Team entwickelt, wo sie jetzt stehen. Aber ich glaube, das können wir uns jetzt mal ganz in Ruhe anschauen, so auf das gucken, was man ja einfach zu den Mainz Legendaries, glaube ich, wissen muss oder wissen sollte. Es ist so, dass sie, wie gesagt, aus einem Zusammenschluss an der Uni entstanden sind. In Mainz ja auch eine recht starke Sportuni vertreten. Das heißt, auch da schnell schon Verbindungen, denke ich, zu guten Athleten, guten Sportlern. Und ja, ihnen ist es gelungen, 2002, also da haben wir, glaube ich, alle noch nicht an Flag Football gedacht, noch lange nicht, da ja zum ersten Mal deutscher Hochschulmeister geworden. Und das sollte so ein bisschen die Story sein, von denen sich die ja, Mainz Legendaries eigentlich auszeichnen. Sie sind nämlich das erfolgreichste Hochschulteam in Deutschland. Sie haben, das muss ich zählen, sehr oft den Titel gewonnen in der Hochschulmeisterschaft. Jetzt müssen wir mal ganz kurz schauen. Also 2002, 4, 5, 6, dann 9, 10, 12, 17 und 18. Und
Wow.
das sind, glaube ich, 9 Stück oder so. Ich weiß es nicht. Also das, was die Wanderers oder Lizards, je nachdem, wie man es rechnen möchte, in der DFFL beziehungsweise in der deutschen Meisterschaftsliste sind. Das sind die Mainz Legendaries in den Hochschulmeisterschaften, weil da natürlich die anderen Platzierungen, die meistens dann der zweite Platz waren, nicht mitgezählt sind. Und ja, also da auf jeden Fall ein absolutes Powerhouse. Aber das wissen, glaube ich, alle, die den Podcast hier hören. Sie sind mittlerweile nicht nur das Powerhouse, sondern sie gehören auch zu den absoluten Top-Teams in Deutschland. Was sie in der DFFL eben auch gezeigt haben, sie waren von Anfang an mit dabei. Also die DFFL ja in der Grundform, in der etwas losen Form 2016 entstanden. Da natürlich, weil es doch sehr mitteldeutsch geprägt war. Ich meine, die vielen Turniere standen natürlich meistens dann in Walldorf auf dem Plan. Mainz hat selber ausgerichtet, Kelkheim, die Frankfurter Ecke stark vertreten mit allen möglichen Teams, die es damals noch so gab. Ja, und da früh mit dabei. Und auch von Anfang an eines der Teams, die da ja, stark mitgespielt haben. Jetzt muss ich mal ganz kurz schauen. Sie haben 2016, glaube ich, nichts eingetragen, weil das noch nicht ganz offiziell die DFFL war. Ich glaube, da war es irgendwas fünfter, sechster Platz rum, wo sie mit dabei waren. Haben es aber dann eigentlich 2017 das erste Mal geschafft, aufs Podest zu kommen. Also sehr früh in der DFFL schon die Medaille mit abgestaubt. Und ich kann mich daran erinnern, dass sie damals brutal stark waren, weil wir mit den Lizards im Halbfinale gegen sie gespielt haben und, glaube ich, wirklich auf dem letzten Play oder so da noch das Comeback geschafft haben. Sonst wären sie damals schon im Finale gewesen. Also richtig, richtig stark. Konnten das 2018 ja wiederholen in einem wieder etwas unglücklichen Turnier für sie. Wieder waren sie eines der stärksten Teams, auch in der ganzen DFFL-Saison. Und das ist ja auch so ein bisschen das Markenzeichen. Also die Mainz Legendaries findest du in der DFFL-Gesamttabelle eigentlich immer ganz, ganz, ganz oben. Also wahnsinnig konstantes Team über so eine ganze Saison gesehen. Und da war quasi das Gleiche, das Halbfinale, ich glaube das Viertelfinale. Jetzt bin ich gerade verwirrt. Sie stehen, auf der Homepage steht, sie sind 2018 Vierter geworden. Ich meine, sie müssten Fünfter geworden sein, weil sie gegen die Munich Spatzen im Viertelfinale verloren haben. Sei dahingestellt, auf jeden Fall auch ein starkes Turnier gespielt. Und ja, dann kam so ein bisschen der Break. Ich weiß nicht, habt ihr, Josh, hast du das damals schon mitbekommen?
Ja, ich glaube, es war ja, die DFFL hat sich dann ja von einem losen Zusammenschluss zu einer Lizenzliga entwickelt. Das heißt, man musste als Team einem Verein angehören oder auch ein eigener Verein sein. Man musste Mitglied im Verband sein. Die DFFL ist ja dann dem AVD auch beigetreten. Und da haben die Mainzer mindestens ein Jahr, ich glaube sogar 2 Jahre lang nicht mitgemacht und haben dann eben nicht an der Liga, am Ligabetrieb teilgenommen. 2020, die Saison ist ja Corona-bedingt eh stark ins Wasser gefallen und erst 2022 oder 2021 sind sie dann wieder ins Spielgeschehen offiziell eingestiegen.
Genau, das war wirklich, haben sie auch selber damals so offen an den Verband kommuniziert, an die Ligaorganisation kommuniziert, dass das einfach ja ein Protest ist. Sie wollen nicht Teil des Verbands sein. Es war damals ja eine schwierige Situation. Ich denke, in irgendeiner Folge haben wir da schon mal drüber gesprochen. Müssen wir jetzt nicht tiefer drauf eingehen. Was natürlich spielerisch bezogen auf ja die Flag Football Landschaft sehr, sehr schade ist, wenn so ein starkes Team einfach nicht mehr teilnimmt. In der Zeit trotzdem natürlich noch international am Start, in der Hochschulmeisterschaft mit dabei. Ja, also sie war nicht vom Erdboden verschluckt, sondern nur in der DFFL nicht mehr mit dabei. Und ja, sind aber dann eben genauso stark, wie sie verschwunden sind, wiedergekommen und konnten dann ab 2021 dann in der neuen DFFL mit allen möglichen Organisationen, ein bisschen wie man es nicht, wie man es heute kennt, in der Struktur der Spiele und der Division, aber als eben Vereinsmannschaften offizieller Ligentitel mit dabei. Und mit dem vierten und fünften Platz, denke ich, waren sie die ersten 2 Jahre nicht ganz so zufrieden, aber konnten dann ihr Potenzial 2023 final quasi ein ja, etwas Zählbares ummünzen und konnten es wieder aufs Podest schaffen. In einem wahnsinnig spannenden Halbfinale haben sie damals uns aus München geschlagen, sind ins Finale gekommen und haben da, ja, nachdem sie in der Vorrunde die World of Wanderers noch schlagen konnten, dann verloren, sich aber sehr, sehr stark verkauft, ja, den Vizetitel quasi geholt, was sie ja jetzt in jüngster Vergangenheit 2025 nochmal wiederholen konnten und wo sie im Finale noch näher dran waren, sich die ganz große Krönung zu holen. Also damit nochmal bewiesen, dass sie wirklich absolut zu den besten Teams in Deutschland gehören. Da können wir kurz Pause machen und sonst würde ich nämlich dann nochmal gleich drauf schauen, dass sie auch international nämlich mittlerweile sehr gut vertreten sind. Aber ich weiß nicht, ob ihr zu dem Verlauf, nachdem wir jetzt da mal drüber geschaut haben, noch was sagen möchtet.
Ich finde bei den Mainzern sehr interessant. Seitdem ich angefangen habe zu spielen, 2017, habe ich auch eben auch öfter gegen Mainz gespielt, bei Hochschulmeisterschaften, aber auch in der Liga. Und die Mainzer haben für mich einen sehr starken Kern im Kader. Also gerade mit dem Quarterback Alexander Brecher, mit ihrem Defense-Captain Chris Bell und dann natürlich noch anderen Spielern drumherum, die zumindest seitdem ich aktiv spiele, so auch immer zusammengespielt haben. Und da hast du gemerkt, die Mainzer sind nicht die konventionellsten. Also wenn man sie spielen sieht, denkt man, wie können die eigentlich so gut sein? ich weiß, Brecher hat einen Wurf, der irgendwie ganz komisch aussieht, aber trotzdem so ultra genau ist und er findet den freien Mann immer wieder. Die Mainzer spielen Systeme, die andere Teams oftmals nicht spielen und trotzdem haben sie den Erfolg. Und das, finde ich, zeichnet die Mainzer eben aus.
Ja, voll. Ich würde da voll einhaken. Also Brecher zum einen mal wirft er keinen Ball in jedem Spiel richtig, ist wie man einen Ball werfen soll, so mit Gewicht, Vorderfußverlegung und so. Der wirft jeden im Rückwärtsfallen off Balance und so und trotzdem kommen die perfekt, was wirklich ja eine Qualität ist, die so kein anderer Quarterback, wie ich finde, in der ersten Liga hat. Und in der Defense, ich will jetzt hier nicht zu viel ausplaudern über irgendwelche Scouting-Berichte, aber meine Legionäres, was ich super spannend finde, spielen in ihrer Defense 2-2 gefühlt den ganzen Tag in verschiedenen Variationen und es klappt trotzdem. Die haben sich einfach gut darauf eingespielt, was irgendwie super spannend ist. Die wissen ganz genau, wann sie übergehen müssen, wann sie was switchen müssen, wann sie lieber wo dranbleiben und so. Und auch mit klassischen Cover-2-Beatern kriegt man sie eigentlich nicht wirklich geschlagen irgendwie so.
Aber ich finde, es ist eigentlich genau das, was ihr zwar sagt. Da wäre ich auch noch zu gekommen, wenn man sich mal so das Roster anguckt, was bei den Mainz Legionaries insofern relativ einfach ist, weil es nicht so viele Veränderungen gab. Es gibt immer mal Leute, die dazukommen und wieder abspringen, aber es ist ein Team, was seit Jahren sehr, sehr ähnlich ist. Und die Leute, die auch einen ganz starken Zusammenhalt haben, es die seit Jahren so gibt. Und es ist eigentlich bei fast jedem Spieler, den man mal herausstellen kann, ich gehe jetzt mal so ein bisschen da durch und sage da was dazu. Eigentlich immer die Story, die ihr schon zum Brecher gesagt habt. Und jetzt anfängt mit Leon Ritter, der seit Jahren einer der besten Receiver der DFFL ist, immer ganz weit oben in den Touchdown-Rankings. Wenn du den auf dem Feld sich warm machen siehst, der schleicht da über den Platz, ist nicht der Größte. Und etwas unscheinbar, wie er da auftaucht, und dann ist er auf dem Platz und fängt jeden Ball, ist immer frei gegen jeden Gegner und zeigt einfach, was er für ein brutaler Spieler ist. Das Gleiche kannst du zu Chris Bell sagen. Ich habe jahrelang zusammen mit ihm in der Nationalmannschaft gespielt und das erste Mal, als er aufgetreten ist, ich kannte ihn noch nicht gut, kam er im etwas zu großen T-Shirt, Jogginghose, alten Fußballschuhen und dachte so ein bisschen so, ich kannte ihn ja schon als Spieler, dass er ganz gut ist. Aber ja, okay, der will sich da jetzt auch vorstellen und dann macht er irgendwie 5 Picks und steht immer richtig und ist halt ein brutaler, wie der die Defense liest und total krass. Henning, der Center, ist ja auch so ein Kandidat, der unfassbar spielt, was man im ersten Mal auch nicht erwarten würde. Und da kannst du immer weitermachen. Also das ist bei den Mainzern wirklich krass. Die holen da das Letzte aus sich raus und sind da absolut on fire bei solchen Turnieren. Und dementsprechend macht es aber auch immer riesig Spaß, gegen sie zu spielen. Auch wenn tatsächlich wir, glaube ich, also ich glaube, ich habe mehr Spiele gegen sie gewonnen als verloren. Aber die ekligsten Niederlagen hatte ich oft gegen Mainz, wenn ich mir so zurück überlege. Da gab es einige.
Ja, voll. Also Mainz wirklich da auch ein Team für sich. Man kann auch, was dem noch hinzukommt, ist, glaube ich, oder was es auch widerspiegelt, ist deren Trikotwahl, weil die Mainz Legionäre spielen, glaube ich, seit immer mit den gleichen Trikots. Oder das bin ich jetzt falsch gerade. Die haben jetzt
Ich glaube, die
erst zu
haben.
dieser Saison neue Trikots zum ersten Mal.
Genau.
Davor haben sie immer mit den mit diesen schwarzen Trikots gespielt. Und jetzt haben sie die sehr cool aussehenden Trikots, auch ärmellos, die waren auf jeden Fall sehr cool, hat mich sehr gefreut. Aber davor kannte ich irgendwie Mainz Legionäres nur in einem Trikot, was überhaupt nicht irgendwie vom Design und so vom Dings auch nicht zu deren Spielleistungen ganz gepasst hat, muss ich sagen. Mittlerweile sind
Es
sie
ist
da sehr gut ausgestattet.
Aber tatsächlich so, das ist Tradition, dieses Trikot, das Symbol, deren Teamschrei 3-2-1 Mainz, den gibt es glaube ich auch schon seit 15 Jahren. Ich weiß nicht, seit wann es eBay-Werbung gibt, aber seitdem gibt es das. Ist halt einfach cool, aber also ich finde das einfach schön, dass sie sich da treu bleiben. Und ja, ich finde, da haben sie sich etabliert und wir hatten es bei den Augsburg Lions drüber. Bei Kelkheim und Waldorf müssen wir, glaube ich, nicht drüber sprechen und München. Es sind halt Teams, die einen Charakter haben, die du weißt, was du kriegst, die sind so, wie sie sind und dieser Spirit wird einfach weitergegeben. Und ja, mittlerweile haben sie es eben auch geschafft, sich ein bisschen international zu zeigen. Sind jetzt auch nicht das Team, was brutal viel auf internationalen Turnieren auftritt. Aber wenn sie auftreten, zumindest mit ihrem Stammkader, sich eigentlich immer sehr, sehr gut verkaufen. Ich habe die Mainzer eigentlich als Team in Erinnerung, was beim Big Bowl grundsätzlich brutal stark spielt. Ich weiß gar nicht, die sind gefühlt immer unter den Top 10, haben aber auch einen 4. Platz da stehen und einen 5. Platz kurz hintereinander. Also das Turnier liegt ihnen immer, diese kurze Spielweise. Und da sind sie eigentlich immer stark. Zeigt auch, dass sie beim King Bowl, der ja eine ähnliche Spielweise hat, auch schon mal im Finale waren. Da sehr, sehr gut gespielt haben und nicht zuletzt vorletztes Jahr ist es jetzt schon, beim Champions Bowl mit Platz 6 gezeigt haben, dass sie auch auf der ganz großen Bühne absolut zu den Top-Teams gehören. Wobei ich da sogar sagen würde, wie sie aufgetreten sind, wäre sogar noch mehr drin gewesen als der 6. Platz.
Absolut. Also gerade bei dem Champions Bowl, der ja insgesamt ein bisschen schlechter besetzt war als die anderen Champions Bowls in den letzten Jahren, war Mainz drauf und dran, ins Halbfinale einzuziehen. Und ich stand an der Seitenlinie bei ihrem Viertelfinale gegen Jaspici, den damaligen slowenischen Meister. Und das war wirklich sehr unglücklich. Also da lief sehr vieles schief für die Mainzer, hatten sehr viel Pech. Und von der Gesamtleistung über das Turnier gesehen, hätte ich Mainz tatsächlich im Spiel um Platz 3 gesehen. Also da stimme ich dir zu, da wäre mehr drin gewesen.
Da würde ich dir absolut zustimmen. Und ein letzter Satz zu den Turnieren, bevor wir vielleicht nochmal kurz auch auf die Gesamtteam-Vereinsgeschichte schauen. Da ist ja tatsächlich noch mehr vertreten als nur das Herrenteam. Was bei den Mainzern auffällig ist und was auch so ein bisschen deren Spirit, glaube ich, zeigt, ist, sie sind eines der Teams, die am meisten auf Fun-Turnieren in Deutschland unterwegs sind. Also das nicht nur, dass sie die meistens gewinnen, wenn sie da sind. Also das ist so, wenn man wissen möchte, welche Fun-Turniere es in Deutschland gibt, schaut man sich mal die Siegerliste bei den Mainz Legionaries an. Ob das der Rhein-Main-Bowl in Wiesbaden ist, der Unity-Bowl in Trier, der Donkey-Bowl in Wesel, der Bamboo-Bowl in Köln. Da sind sie ganz, ganz groß unterwegs, auf vielen Turnieren vertreten. Dementsprechend da, glaube ich, auch gerade in Deutschland sehr gut vernetzt. Wir haben es ja eben im Interview, ich glaube, wir haben es gar nicht gesagt, auch eine gute Verbindung mit ihren Löwenkollegen aus Lichtenberg. Ja, also auf jeden Fall da wirklich
Ja,
ein Team, was da sehr in Deutschland, glaube ich, verwurzelt ist.
es gibt auf der Internetseite einen eigenen Abteil, eine eigene Abteilung für Flag and Fun. So, da steht auch Leon Ritter ganz vorne als Ansprechpartner dann dran, was ich auch sehr stark finde.
Ja.
Da sind sie auf jeden Fall viel aktiv. Genau. Kommen wir zu Teams. Sie sind in der ersten Liga aktiv, haben wir jetzt schon viel drüber gesprochen, aber der Verein hat noch viel mehr. Ganz viele Fun-Turniere, wo sie mit Teilen von allen ihrer drei Teams hinfahren, die sie derzeit haben. Sie haben nicht noch ein zweites Herrenteam oder ein zweites Mixteam, würde ich es eher nennen. Ein zweites Mixteam. Ich weiß nicht ganz genau, in welcher Liga das spielt. Und ich weiß nicht, also, weil ich kann die Orte hier immer geografisch nicht ganz zuordnen, ob die in NRW sind. Also.
Nee, Mainz spielt in der Regionalliga Südwest.
Ah, okay.
Das zweite Team dort, genau, sind da auch recht erfolgreich. Glaube, für die zweite Liga reicht es noch nicht. Vor allem jetzt auch, wo die Durchlässigkeitsregeln zwischen dann ersten und zweiten Team ein bisschen ja, strenger geworden sind. Aber können da auf jeden Fall gut mithalten und haben da eben ein gutes Fundament für Spieler, die entweder eben nicht die Ambitionen haben, nach oben zu kommen, oder junge Spieler, die sich dann eben entwickeln können. Also Mainz da war auch eins der ersten Teams neben München, neben Kelkheim, die ein zweites Team auch aufgemacht haben.
Genau, und dann kann man, glaube ich, noch auf jeden Fall auch noch über die Damen reden. Sie sind nämlich ein quasi Gründungsmitglied der DFFLF, haben in der allerersten Saison, als es nur sechs Teams gab, in einer Spielgemeinschaft mit Schorndorf Power Puffins, ein Damenteam gestellt, wo sehr viele Spielerinnen und auch vor allen Dingen die Leistungsträgerinnen, die meisten Leistungsträgerinnen aus Mainz kamen, haben dort, ja, unterdurchschnittlich performt, sind vor den Saarland Löwen rausgekommen. Aber genau, dann, wenn man auf das vergangene Jahr schaut, dort haben sie, lass mich ganz kurz nachschauen,
Ich glaube, den fünften oder sechsten Platz in der
den
Regular
sechsten
Season
Platz,
Tabelle.
genau. Dort waren sie auch eine Spielgemeinschaft, ich weiß nicht ganz genau mit wem. Sie hießen dann Mainz Elecorns, aber
Ich glaube, das ist keine Spielgemeinschaft, das ist tatsächlich einfach das Damenteam der Mainzer, die es schon auch deutlich länger gibt, als es
ist, ah,
Frauen,
okay.
ist also koordiniertes und der
Das.
Frauenflag Football in einer Liga gibt, denn die Mainz Elecorns, Olli, auch häufig beim Big Bowl vertreten, bei anderen Turnieren. Also eins der ältesten Frauenteams in Deutschland.
Also ich will mich nicht aus dem Fenster lehnen, aber es könnte mir vorstellen, dass es sogar fast das Älteste ist. Also zumindest nicht organisiert. Ich könnte mir vorstellen, dass es von der organisierten Form dann die Wild of Wanderers Ladies sind, die wirklich dann als Team etabliert waren. Aber wie du sagst, die Mainz Elecorns, die gab es schon vor, boah, bestimmt 8, 9 Jahren beim Big Ball regelmäßig. Da sind ganz viele. Das waren dann oft Teams, wo 5, 6 Spielerinnen von den Mainzern gespielt haben, die aber dann manchmal dann noch, da hat die Johanna Schuller von uns, die Steffi Thiele, also die von der Frauennationalmannschaft da noch mitgespielt, um ein bisschen Erfahrung zu sammeln oder sowas. Aber die Mainz Elecorns, die gibt es schon sehr, sehr lange. Mal eben sehr, sehr mehr, sehr, sehr klar aus Mainz rekrutiert, manchmal als Spielgemeinschaft, als Zusammenschluss, aber dementsprechend der Name einfach quasi angepasst an die Legendaries waren das dann quasi die Elecorns, die haben auch das gleiche Symbol, das gibt es auch schon seit Jahren, das ist so Elefant. Das kannst du auch mal schauen, das Bild findest du
Okay,
relativ schnell.
finde ich ja.
Die gibt's schon lange.
Ja,
Ja,
muss
genau.
zu DFLF-Saison noch ein Satz, kann man sagen. Die sind mit einem Sieg am Final Four, vielleicht mit zwei Siegen, hatten ein bisschen Verletzungspech auf der Quarterback-Position. Die sind da knapp am Final Four vorbeigeschrammt, muss man einfach so sagen. Ein Sieg mehr und man hätte auf den Punktevergleich schauen müssen. Ich weiß nicht ganz genau, wie der dann gewesen wäre. Mit zwei Siegen wären sie auf jeden Fall drin gewesen.
Ja, aber ich glaube auch für nächstes Jahr sind die Mainzer Damen auf jeden Fall ein Kandidat fürs Final Four. Sind ja, haben sie ja souverän für sozusagen die erste DFLF-Liga qualifiziert mit ihrem sechsten Platz. Und Lasse, ich glaube, wir werden in den Predictions zu DFLF nochmal mehr drüber reden. Aber für mich sind die Mainzerinnen auf jeden Fall Contender.
Ja, ist vielleicht auch ein bisschen ein Hot Take, aber auf jeden Fall. Wir werden in der Prediction-Folge auf jeden Fall drüber reden. Für mich nicht ganz, aber gut.
Aber tatsächlich habt ihr da eigentlich schon ein Stichwort gegeben, was können wir von denen erwarten? Man müsste ja tatsächlich, also meinst du, wenn ihr das hört, schreibt gerne mal unter das Video, unter den Post bei Instagram, was eure Ziele sind. Wir haben es tatsächlich nicht geschafft, mit euch persönlich zu reden. Ich hoffe, das, was wir jetzt über euch erzählt haben, war nicht ganz so weit weg von dem, wie es ist. Auf jeden Fall, wie würden wir das sehen? Also aus meiner Sicht natürlich für das erste Team sollte ähnlich wie bei den Lichtenberg Lions das Ziel sein, wieder zurück ins Halbfinale zu kommen. Also Final Eight sollte klares Ziel sein. Das Halbfinale werden sie als Ziel ausgeben. Warum sage ich Halbfinale und nicht Finale? Ich glaube, rein zielorientiert wird sicherlich das Team auch die Meisterschaft ausgeben als Ziel. Ich glaube, den Anspruch haben sie schon. Aber wir müssen ja noch, glaube ich, über den kleinen Umbruch sprechen. Umbruch ist, glaube ich, zu groß. Aber es gibt zwei Abgänge, die, oder nicht Abgänge in dem Sinne, sondern zwei spielerische Veränderungen, die die Mainzer schon merkbar schwächen werden. Ich bin mir sicher, sie werden Wege finden, das zu kompensieren, soweit es möglich ist. Aber wir haben über Chris Bell gesprochen aus der Defense. Der wird zumindest als aktiver Spieler zurücktreten. Er wird, ich bin mir nicht ganz sicher, ich habe Verschiedenstes gehört, das Team weiterhin noch versuchen zu unterstützen, als Trainer, als Unterstützer, als Berater. Das weiß ich nicht. Aber zumindest spielerisch wird er ihnen extrem fehlen auf dem Platz. Die Erfahrung wirst du so schnell nicht wieder zurückbekommen. Und auf offensiver Seite, wir haben vorhin über einige Spieler gesprochen, über ihn noch nicht, hat Niklas Frey ja auch schon gesagt, dass er nicht mehr weiterspielen wird nach seiner Verletzung. Hat er es, glaube ich, nicht mehr so ganz zurückgeschafft, aber der Receiver, der, glaube ich, am schnellsten in die Spitze in Deutschland hochgeschossen ist, in die Nationalmannschaft mit der Europameister geworden, ein unfassbarer Spieler. Also, was der 2023 in Mülheim gemacht hat, war der letzte Peak, also dieses letzte bisschen, was gefehlt hat, ins Finale zu kommen, hat er, glaube ich, den Mainzern gebracht. Auch letztes Jahr, trotz dieser angeschlagenen, ich glaube, Fuß hat er, ne? Ich weiß nicht genau, trotz seines angeschlagenen Fußes trotzdem stark gespielt. Und ja, er wird aber jetzt auch nicht mehr aktiv spielen. Also das sind natürlich zwei Spieler, die extrem fehlen werden.
Schauen wir mal, wie sie dort diese Abgänge oder diese Retirements, sage ich jetzt einfach mal, kompensieren können. Sie sind immer noch viel im Hochschulsport angelegt. Vielleicht kommen da ein, zwei gute sportliche Leute nach, ja, und das Wissen ist ja da, dass man neue Spielerinnen und Spieler ausbilden kann. Und da sind wir ganz gespannt, glaube ich, auf die nächste Saison, wie sie diese Ausfälle kompensieren können. Und ich würde sagen, wenn jetzt keiner von euch beiden noch was habt, dann war es das mit dieser Folge, mit dieser spannenden Folge über zwei sehr spannende Teams. Und wir hören uns nächste Woche wieder, wenn es wieder heißt, wo wir zwei neue Teams oder zwei weitere Teams aus der DFL vorstellen werden.
Auf jeden Fall verraten tun wir es noch nicht. Ihr könnt euch aber auch drauf freuen.
Dann macht's gut und bis zur nächsten Folge.
Ciao.